Von Herzen willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Le Mang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Den Großteil meiner Ausbildung habe ich in Indien oder online mit indischen LehrerInnen absolviert. Yoga ist nicht nur bei uns, sondern auch in Indien ein boomender Markt und bei der Auswahl einer Ausbildung dort sollte einiges beachtet werden. Auch wenn ich selbst weitere Ausbildungen ebenfalls immer wieder im Herkunftsland das Yoga absolvieren würde, ist es vielleicht nicht für jeden das Richtige. In dieser Folge erfährst du Vor- und Nachteile von Teacher-Trainings in Indien und erhältst Tipps für die Auswahl von Schulen vor Ort. Die Folge nehme ich in Indien auf, daher bekommst du auch ein kleines Update über meine neuen Abenteuer hier. Viel Freude beim Hören. Hallo ihr Lieben und nochmal willkommen hier aus meinem Kleinhäuschen in Varkala, aus dem ich auch schon die letzte Folge aufgenommen habe. Ja, ich bin hier immer noch in diesem kleinen Cottage. Das ist echt richtig schön und gemütlich, nicht ganz so, wie ich es eigentlich gewohnt bin. Ich mag ja eigentlich immer gerne auch in anderen Ländern so eine ganz normale kleine Wohnung haben, auch mit Küche. Dann hat man irgendwie mehr Teil an dem normalen Leben und kommt sich weniger wie so ein Tourist vor. Diesmal bin ich ein bisschen mehr Tourist als sonst, aber irgendwie klebe ich hier fest. Ich hatte jetzt noch Angebote und Ideen, wo ich hin könnte, aber irgendwie dachte ich so, ach komm, nee, ich bleib, wo ich bin. Mir war nicht danach, mich nochmal wegzubewegen und ja, es ist auf jeden Fall auch ein bisschen teurer, als ich es gewohnt bin, aber ich denke mir, das ja, es kommt irgendwie immer schon alles wieder rein. Ansonsten, es ist sehr, sehr heiß. Ich schwitze hier jetzt wieder für euch ohne Ventilator und verstehe einmal mehr, warum häufig warme Länder wirtschaftlich nicht ganz so gut aufgestellt sind. Das Wetter lädt zum Müßiggang ein und ich muss zugeben, auch wenn ich ein bisschen von hier arbeite, ich reiße mir nicht gerade ein Bein aus, weil das einfach gar nicht richtig möglich ist. Ich habe aber eigentlich das Gefühl, dass es durchaus ganz gesund ist für meine innere Balance und so weiter. Gerade heute Morgen hat hier dieser tolle Lehrer, bei dem ich gerade im Einzelunterricht Klassen nehme, auch gesagt, ja, bei euch, ihr seid so gestresst und bei euch ist so viel Druck. Hier in Indien ist das alles ganz anders. Und das stimmt auch. Also ich muss sagen, hier gibt's ja auch viele Menschen, die wirklich sehr, sehr, sehr viel arbeiten. Also teilweise gerade die hier im touristischen Gebiet arbeiten, die arbeiten häufig wirklich 7 Tage die Woche von früh bis spät, aber mit einer ganz anderen Einstellung. Also zwischendrin wird dann auch mal geschlafen, wo immer man auch gerade sitzt, steht oder liegt. Und da fällt mir gerade ein, auch im Ashram, die Rezeption, da war ich einmal, ich brauchte nur einen neuen Schlüssel, weil ich mein Zimmer wechseln sollte. Ich musste da mindestens 1 Stunde darauf warten und da war eine richtig lange Schlange und die an der Rezeption haben sich absolut nicht aus der Ruhe bringen lassen, haben noch irgendwie Witze gemacht und wenn das Telefon klingelt, sind sie ans Telefon, haben da ausführlich irgendwie Sachen besprochen, während wir da alle standen und gewartet haben. Das ist irgendwie, manchmal kann es uns ein bisschen zur Verzweiflung bringen, weil wir sind dann immer so, ja, man sieht eine Schlange, man sieht Arbeit und dann schnell, 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 das muss abgearbeitet werden. Da kann man sich, glaube ich, von dieser Gelassenheit ruhig mal eine Scheibe von abschneiden. Ich habe das Gefühl, unserer mentalen Gesundheit würde das auf jeden Fall ganz gut tun. Also ich habe das Gefühl, in mir, dieses Ashram steckt immer noch in mir, das tat richtig doll gut. Hier sind auf jeden Fall andere Vibes, also hier Varkala, der Ort, in dem ich ja schon so oft war, verändert sich. Das hatte ich, glaube ich, auch vor einem Jahr in meinen Indien-Folgen schon berichtet, dass hier jetzt so ein anderer Tourismus auf jeden Fall ist seit Covid und diese Entwicklung geht auch weiter. Ich habe das Gefühl, so wie ich auch bei meinen ersten Reisen war ich ja auch immer noch in Goa und dann hat es mir da irgendwann nicht mehr so gefallen, weil es halt nicht mehr so Shanti-Shanti-Yogi-Vibes waren, sondern eher Party-Vibes. Und ein bisschen ist jetzt die Veränderung, was heißt ein bisschen, schon ganz schön doll ist die Veränderung hier auch zu spüren. Man muss sagen, ich bin jetzt hier auch in der Touristenhochzeit da, nicht nur westliche Touristen, sondern auch indische Touristen, weil jetzt hier auch gerade in Tamil Nadu irgendwie 10 Tage Ferien sind. Hier ist wirklich sehr viel los. Ich sehne mich immer noch ein bisschen nach Stille und Ruhe. Aber Indien ist wohl auch nicht unbedingt das Land, wo man als erstes an Stille und Ruhe denkt. Ich erfahre hier doch immer wieder sehr viel diese innere Ruhe und Stille. Aber ein bisschen dürfte sie auch im Außen noch mehr sein. Gleichzeitig finde ich hier auch nach und nach immer mehr so meine kleinen Inseln. Mir tut auch ganz gut. Ich hatte ja aus dem Ashram noch eine Freundin quasi mitgebracht, also eine Ashram-Freundin, die ich dort kennengelernt hatte. Wir sind zusammen nach Varkala. Die ist jetzt seit ein paar Tagen abgereist und mir hat es total gut gefallen. Wir haben uns wirklich viel hier getroffen, Zeit zusammen verbracht. Das war auch richtig schön, aber dadurch natürlich auch wieder weniger Zeit so mit mir selbst. Und jetzt gerade tut es mir ganz gut, auch wieder so ein bisschen mehr noch in meinem eigenen Flow zu sein, auch mal wieder Mahlzeiten in Stille einzunehmen. Das passt irgendwie ganz gut, weil so ein bisschen ist es hier immer noch wie im Ashram. Also ich besuche sehr viele Yoga-Klassen. Ich könnte irgendwie am liebsten von früh bis spät, aber natürlich Overdoing bringt uns beim Yoga nicht unbedingt weiter. Und das, was man erlebt, muss auch alles verarbeitet werden. Deswegen versuche ich mich zusammenzureißen. Und jetzt wurde ich auch etwas unsanft daran erinnert und werde sowieso davon abgehalten, zu viel zu machen. Denn ich bin gestern gestürzt. Ich bin doof ausgerutscht und auf meinen rechten Ellenbogen geknallt. Und jetzt habe ich ein bisschen Schmerzen im Arm und in der Schulter. Das hält mich gerade von der Asana-Praxis ab. Interessanterweise hatte gerade einen Tag vorher mein Lehrer zu mir gesagt oder hat mich gefragt, du hast schon sehr, sehr viel Asanas in deinem Leben geübt, oder? Und ich so, ja, schon. Und dann sagte er, it's time for deeper practices. Er meint, ja, jetzt ist mal genug mit Asanas, jetzt ist es Zeit für tiefere Praxis. Und ich hatte an dem Tag noch nicht ganz auf ihn gehört und bin dann nachmittags wieder in meine Asana-Klasse gegangen. Vielleicht deswegen dieser Reminder vom Universum, jetzt halt mal die Füße still. Und jetzt mache ich eben nur noch in Anführungsstrichen 2 Klassen bei diesem Lehrer, Asho heißt er, morgens Fokus auf die Praxis. Dadurch, dass ich die einzige Schülerin bin, kann er das natürlich auch gut auf mich anpassen. Also heute haben wir das dann einfach ja wirklich sehr viel ruhiger angehen lassen. Und abends ist sowieso überwiegend Theorie. Ich kriege Theorieklassen, das habe ich mir von ihm gewünscht. Und das ist wirklich ganz ein besonderer Support mal wieder. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie die Wege so gehen. Ich habe ja ganz bewusst mir wieder, wie letztes Jahr auch, kein Training, keine Ausbildung vorgenommen. Und ganz häufig lande ich hier dann trotzdem, werde ich dann plötzlich in irgendwelche Ausbildung eingeladen oder treffe einfach besondere Lehrer, von denen ich lernen darf, auch unabhängig von klassischen Ausbildungskonzepten. Und so jetzt eben auch mit diesem Lehrer, der mir empfohlen worden war, ein Yogi, ein erleuchteter Yogi. Also offenbar habe ich gerade das erste Mal, soweit ich weiß, einen erleuchteten Lehrer. Und der unterrichtet auch nur auf Anfrage, also man findet ihn nicht, es gibt keine Website, es gibt kein Instagram, es gibt keine Schulen, in denen er unterrichtet, sondern man braucht wirklich seine Telefonnummer und muss sich bei ihm melden. Und wenn man Glück hat, hat er dann gerade Zeit und unterrichtet ein. Auch ich konnte mir aussuchen, wie viel ich bezahle. Er sagt immer, nö, es geht nicht ums Geld. Gleichzeitig hat er auch keinen anderen Job. Also er sagt immer, er lebt sehr bescheiden und wenn man so viel meditiert, braucht man auch nicht mehr viel essen und trinken. Aber dann sagt er mal, ja gut, aber ein bisschen was braucht er dann schon fürs Reisen, weil er kommt zwar aus Südindien, aber verbringt sehr viel Zeit im Himalaya. Ich habe gelernt, wegen der Kälte. Kälte ist besser zu meditieren. Er sagt immer, ja, ihr habt's doch gut zu Hause. Warum kommt ihr hier in die Hitze zum Meditieren? Kühle sei viel besser. Und auch in den Bergen. Er hat erzählt von so kleinen Tieren, die da in den Felsen wohnen und die den Sound von Om wiedergeben. Und er sagt, dort ist man vollkommen erfüllt von dem Om-Mantra. Und er meinte aber, es wäre egoistisch, nur im Himalaya zu sein, sondern er hat auch eine Aufgabe in diesem Leben. Und das ist eben, Menschen zur Erleuchtung zu verhelfen. Und da habe ich gerade großes Glück, dass ich hier sehr besondere Praktiken lerne und ja auch viel Input bekomme. Er selbst war tatsächlich nie auf einer klassischen Schule. Er hat all sein Wissen durch Meditation erlangt. Ja, abgefahren. Und das darf auch alles noch ein bisschen verarbeitet werden. Noch bin ich da mitten im Prozess und bin ganz demütig und dankbar über diese besonderen Erfahrungen. So, ich könnte noch viel mehr erzählen, was hier so passiert, aber ich komme jetzt mal zum Thema der heutigen Folge. Ich möchte ein bisschen was erzählen zum Yoga-Lehrer-Ausbildungen machen in Indien, weil ich dazu wirklich häufig gefragt werde und mich freut es total. Also auch einige Yoga-Kollegen und Kolleginnen empfehlen mich weiter, wenn Teilnehmer sie nach Yoga-Ausbildung in Indien fragen. Und ihr könnt euch da wirklich immer gerne bei mir melden. Ich freue mich immer total, wenn ich meine Indien-Erfahrung teilen darf und tausche mich auch gerne mit Leuten aus, die Interesse haben, hierher zu kommen. Und jetzt dachte ich, ich mache mal eine Podcast-Folge dazu, weil offenbar gibt es da Interesse und Fragen und das ja auch berechtigt, weil wenn man so anfängt zu googeln nach Ausbildung in Indien, dann wird man, glaube ich, ziemlich erschlagen und man weiß irgendwie gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Ganz zum Anfang vielleicht noch mal die Frage einfach, will ich überhaupt eine Ausbildung machen? Also ich bin ja immer Verfechterin dafür, wenn du wirklich Yoga unterrichten möchtest, dann ganz klar, natürlich, go for it, mache eine Yogalehrerausbildung. Wenn du einfach dein eigenes Wissen und deine eigene Praxis vertiefen willst, dann geh doch einfach in einen Ashram oder such dir einen Lehrer. Oder komm in mein neues Online-Studio. Es gibt andere Möglichkeiten, weil in Yoga-Ausbildung ist es natürlich so, dass ein Teil, natürlich auch nicht alles, aber ein großer Teil richtet sich natürlich darum, wie man Yoga vermittelt und auch was zu beachten ist bei einfach anderen Menschen. Und warum solltest du deine Zeit und Energie verschwenden darauf, wie du Yoga vermitteln kannst, wie man die Asanas anpasst für ältere Menschen, für Menschen mit anderen Körperformen und so weiter, dann nutz doch viel lieber die Zeit und fokussiere dich auf deine eigene Praxis. Ich betone das so, weil ich weiß, dass viele eine andere Meinung haben und das sicherlich auch zu Recht. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Viele, die Yoga-Lehrer-Ausbildung anbieten, betonen immer so, du kannst die Ausbildung auch machen, wenn du nicht Yoga lehren möchtest. Und ganz viele sagen auch, jeder Mensch sollte in seinem Leben eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht haben. Ich sehe das vollkommen anders und ich glaube, es wäre auch für die Angebote, für die Qualität der Angebote hilfreich, wenn wir da unterscheiden. Also wenn es Yogalehrerausbildung gibt für Menschen, die wirklich unterrichten wollen, dann ist man da auch unter Gleichgesinnten und kann sich auch wirklich darauf fokussieren und dann eben andere Angebote für Menschen, die ihre eigene Praxis vertiefen möchten. Und genauso ein Angebot schaffe ich ja auch mit meinem neuen Online-Studio. Wenn du diese Folge hörst, ist es übrigens soweit. Dann kannst du dich zu meinem Online-Studio anmelden, zu der monatlichen Mitgliedschaft. Die Türen sind geöffnet jetzt für die erste Runde vom 20. Januar bis Ende Januar. Am 1. Februar geht es dann los. Also ab Februar starten die Live-Klassen und dann bekommst du auch das erste Video mit dem Monatsthema. Und dann sind die Türen erstmal geschlossen, damit wir erstmal in geschlossener Runde starten können. Ich will nicht so viel Kommen und Gehen haben, sondern auch so ein bisschen Verbindlichkeit. Und dann, ja, ich guck mal wann, aber natürlich werde ich dann in regelmäßigen Abständen auch immer wieder die Türen öffnen, sodass natürlich auch, wenn du die Podcast-Folge später hörst, es wieder die Chance geben wird, noch einzusteigen. Genau, ich freue mich da sehr, wenn du dabei bist und wenn du Fragen hast, kannst du dich sehr gerne bei mir melden. Was ist noch zu beachten? Erstmal ganz noch was Formelles, das wusste ich früher nicht. Habe ich mir keinerlei Gedanken drum gemacht, aber bereue es auch bis heute nicht. Aber vielleicht ein wichtiger Hinweis, wenn du vorhast, eine Krankenkassenzulassung später zu beantragen, dann könnte es sein, dass es nicht die beste Idee ist, deine Ausbildung im Ausland zu machen. Also falls dir das wichtig ist, würde ich mich erkundigen nochmal, welche Zertifikate dort anerkannt werden und welche nicht. Oder beziehungsweise auch dann darauf achten, was für ein Zertifikat du hier in Indien bekommst. Meistens sind das ja Yoga Alliance Zertifikate, aber auch da gibt's ein bisschen Unterschiede. Also ich habe, glaube ich, Yoga Alliance USA bekommen. Und wenn du eben in Deutschland diese Krankenkassenzulassung bekommen möchtest, ich habe zumindest gehört, dass es dann schwierig sein kann, wenn du Zertifikate aus dem Ausland hast. Ich habe mich da nie weiter tief mit beschäftigt. Da gibt's, glaube ich, auch andere Podcast-Folgen dazu oder natürlich Internetseiten, wo du dich da schlau machen kannst. Aber wenn dir das wichtig ist, dann ja, wäre es gut, sich da vielleicht noch mal genauer zu erkundigen. Ich muss sagen, für mich, egal ob es die erste Ausbildung oder dann auch die darauffolgenden sind, spielen Zertifikate keine große Rolle. Und ich sage es auch immer wieder gerne, Yoga-Lehrer, Lehrerin ist kein anerkannter Beruf. Also letztendlich sind diese Zertifikate schön und gut, aber nicht wahnsinnig aussagekräftig, schon alleine auch wegen der mangelnden Kontrollen und so weiter. Also ich sehe das sehr kritisch mit diesen Zertifikaten und irgendwie finde ich auch, Yoga ist ja so ein innerer Weg und ich finde viel wichtiger, dass man da auf sein Herz hört, auf seine Intuition, dass man einfach von Lehrern lernt, die viel Wissen haben. Gerade hier für mich aktuelles Beispiel, mein Lehrer hier gerade, der Asho, hat natürlich kein Yoga Alliance Zertifikat und hat aber sehr, sehr viel Weisheit und Wissen, das er vermitteln kann. Und ja, da kann mir kein Zertifikat irgendwann irgendwie weiterhelfen. Auch in meiner jetzt, ich glaube, 6-jährigen Laufbahn als Yogalehrerin brauchte ich ein einziges Mal ein Zertifikat. Und das war für die Rheuma-Liga. Da habe ich mal vertretungsweise unterrichtet und die hatten mich um ein Zertifikat gebeten, aber ich glaube, auch da war es ziemlich, also die wissen ja auch nicht wirklich, was macht jetzt ein Yoga-Lehrer-Zertifikat aus. Also die meisten Schulen werden dir irgendein Zertifikat geben und du könntest eben gucken, ob das nun Yoga Alliance sein muss oder wie auch immer. Für mich ist das eher nebensächlich, für mich ist wirklich immer eher die Qualität und das Wissen, das vermittelt wird, wichtig und wie tief die Lehrenden in der Praxis drinstecken. Also ich habe mehr davon von einem alten, weisen Yogi zu lernen, der 30 Jahre schon im Himalaya meditiert hat, als von einem 20-Jährigen, der sich sein Zertifikat als Yoga-Lehrer gekauft hat und selber noch gar nicht wirklich weiß, was Yoga ist. Und das gibt es hier auf jeden Fall. Also ich habe hier durchaus einige Einblicke inzwischen hinter die Kulissen bekommen und habe mich hier auch zum Beispiel in Wakala unterhalte ich mich regelmäßig mit den Indern und Inderinnen, die hier so arbeiten, zum Beispiel hier gibt es so viele Shops für Touristen, wo Kleidung verkauft wird. Hier kommen die aus ganz Indien, kommen Menschen her, weil sie eben hier Geld verdienen wollen und verkaufen halt so diese typischen Touri-Sachen, irgendwelche Strandtücher mit Ohmzeichen, was wir dann halt gerne hier haben möchten. Und da gibt's dann halt immer wieder so dieses, ach ja, mein Kumpel hat auch gesagt, vielleicht sollte ich lieber Yoga-Lehrer werden, da müsste man weniger arbeiten und verdient besser und sieht dazu noch hübsche Yoginis aus dem Westen. Deswegen, es ist auf jeden Fall ein bisschen Vorsicht bei der Auswahl der Schulen geboten. Yoga ist auch hier ein großes Business, ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Es ist hier kein sehr wohlhabendes Land und hier kommen viele Touristen her mit viel Geld aus, ja, jeweils in Perspektive gerückt, aber für die meisten, die hier leben, ist schon auch so jemand, der sich einfach eine Reise hierher leisten kann, sehr wohlhabend. Und da will natürlich jeder auch so sein Kuchenstück abhaben und deswegen sprießen hier die Yogaschulen wie die Pilze aus dem Boden und es ist Vorsicht geboten bei der Auswahl. Ja, das wusste ich natürlich auch noch nicht, als ich meine Ausbildung gesucht habe. Ich muss sagen, ich hatte da offenbar einen totalen Glücksgriff. Ich habe auch damals da schon einfach auf mein Gefühl gehört. Ich hatte gar nicht lange gesucht. Also ich hatte so Kriterien. Ich wollte auf jeden Fall klassisches Hatha-Yoga lernen. Ich wollte eine kleine Gruppe haben und ich wollte ein Einzelzimmer haben, weil ich kenne mich gut genug. Für mich war es wichtig, in so einer intensiven Zeit einen Rückzugsort zu haben. Und dafür bin ich auch sehr dankbar gewesen. Das, ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut getan. Und da bin ich eben relativ schnell, ach so, und in Rishikesh wollte ich gerne. Damals war ich noch nie in Rishikesh. Und ich dachte mir, okay, Südindien magst du sehr gerne, aber es ist unfassbar heiß. Und vielleicht für so eine intensive Ausbildung ist ein Ort, an dem es nicht ganz so heiß ist, ein bisschen angenehmer. Muss man weniger Wäsche waschen und ist nicht ganz so herausfordernd fürs System. Und ich war halt einfach eh sehr, sehr neugierig, Rishikesh kennenzulernen, weil es ja nun mal ein ganz wichtiger Ort auch im Yoga ist. Und dann hatte ich eben gegoogelt und bin auf eine Schule gestoßen, die unfassbar viele Bewertungen hatte. Samatva Yogalaya heißt die Schule. Ich werde euch das auch verlinken. Die hatte schon eben vor 6 Jahren sehr, sehr viele Bewertungen auch. Also man hat gesehen, die sind schon seit ein paar Jahren dabei. Es waren Krishna und Sangita, die Lehrer, ein Paar. Das fand ich auch schön, dass eben auch eine Frau vertreten war. Das hat man ja nicht ganz so häufig in Indien, Yogalehrerinnen. Und es war eine kleine Größe, es hieß irgendwie maximal 12 und eben auch Einzelzimmer verfügbar. Ich hatte dann wirklich nicht lange gesucht, sondern das direkt gebucht. Ich war direkt nach der Ausbildung tatsächlich ganz schön kritisch. Inzwischen, wo ich so viele Vergleichsmöglichkeiten habe, weiß ich, dass ich einen wahnsinnigen Glücksgriff hatte und dass ich eine ganz tolle Ausbildung genossen habe. Ich fand, das war richtig gut aufgebaut, einmal so von den Grundlagen der Philosophie, die man vermittelt hat. Man hat da wirklich gute Einblicke in so die wichtigsten Schriften bekommen. Der Krishna konnte das sehr unterhaltsam vermitteln, hat irgendwie immer persönliche Geschichten eingebaut, dass es nicht so langweilig und trocken war. Dann fand ich auch toll, wie der Aufbau der Ausbildung war, dass wir in der ersten Woche der Fokus auf uns selbst war, wirklich diese persönliche Praxis. Das tat total gut, dass man sich erstmal einfach auf sich konzentrieren konnte. Dann in der zweiten Woche haben wir angefangen, in der großen Gruppe halt mehr auch auf dieses Unterrichten einzugehen und uns bei den verschiedenen Körpern, also auch bei unseren Mitschülern anzugucken, ah ja, wie ist die Ausrichtung da und so weiter. Also, dass man so mehr diesen Fokus auf Ausrichtung und Unterrichten hatte. In der dritten Woche haben wir in kleinen Gruppen angefangen, uns gegenseitig zu unterrichten. Und in der vierten Woche waren dann ja auch schon die Prüfungen. Also, da haben wir dann alle in der großen Gruppe jeder eine Klasse unterrichtet. Das war tatsächlich die körperlich herausforderndste Woche, weil jeder natürlich irgendwie Vollgas gegeben hat und man halt auch so total engagiert mitmachen wollte, um denjenigen zu unterstützen. Und genau, das war die praktische Prüfung und als theoretische Prüfung hatten wir dann noch einen Vortrag zu halten. Also wir hatten dann die ersten 3 Wochen normalen Theorieunterricht und in der vierten Woche waren dann eben überwiegend, haben wir uns gegenseitig unterrichtet und ja, jeder hat zu einem Yoga-Thema seiner Wahl einen Vortrag gehalten. Ich weiß noch, dass ich damals super gestresst war wegen dieses Vortrags, weil ich den ja auch auf Englisch halten musste. Und irgendwie finde ich das eh damals noch mehr, war ich noch aufgeregter, einfach vor Leuten zu reden. Aber wenn ich das so vergleiche mit anderen, ich glaube, es war recht human, die Prüfung. Heutzutage würde mich das gar nicht mehr so stressen. Früher weiß ich noch, dass ich recht aufgeregt war. Und auch das, ich finde, wenn man eben nicht Yogalehrer werden möchte oder Yogalehrerin, dann warum sollte man sich diesen Stress von Prüfungen geben, ne? Weil ich weiß noch, dass es für mich sehr herausfordernd war. Wir haben ja total intensiv praktiziert und gleichzeitig wusste man dann, dass man sich auf eine Prüfung vorbereitet. Mich hatte das damals schon auf jeden Fall gestresst. Ach genau, ich wollte noch was Allgemeines auch sagen, was natürlich auch immer auf die Lebenssituation ankommt, dass ich halt wahnsinnig gerne dieses Kompakte haben wollte, diese 4 Wochen intensiv ins Yoga eintauchen und auch voll und ganz in diesem Lebensrhythmus leben, die Ernährung bekommen, weil die Chance, wann hat man die schon mal? Es ist in unserem normalen Alltag ja wirklich nicht so leicht, sich saatwisch zu ernähren. Gibt es eine Podcast-Folge drüber, vor 2 Folgen vorher, glaube ich. Und auch halt immer, um die gleiche Zeit aufzustehen, die Morgenpraxis zur passenden Uhrzeit, Nachmittagspraxis etc. Das war schon, finde ich, richtig toll, da in diesen Rhythmus einzutauchen. Aber mir ist natürlich vollkommen klar, das geht gar nicht für jeden, ne? Also vielleicht hat man kleine Kinder zu Hause oder auch der Beruf erlaubt es nicht, so lange weg zu sein. Vielleicht ist aber auch mehr möglich, als man denkt. Also manchmal denkt man auch, oh nee, das geht ja bei mir gar nicht. Und wenn man dann den Chef fragt, dann geht es vielleicht doch. Mir wäre immer wichtig, ein paar Tage vorher auch noch anzukommen und im besten Fall auch ein paar Tage danach zu haben. Deswegen, ja, mit 4 Wochen ist es vielleicht auch noch nicht mal getan. Aber wenn du weniger sensibel bist und weniger Zeit zum Ankommen und Nachwirken lassen brauchst, vielleicht geht's für dich auch mit 4 Wochen. Ich brauche tatsächlich immer so, ja, mit der Zeitverschiebung, anderes Klima und so. Mich hätte das sehr gestresst, sofort in die Ausbildung zu starten. Ich fand es richtig schön, vorher anzukommen. Also auch an dieser Schule, die wirklich renommiert ist und ja auch das schon lange macht und super viele Bewertungen hat, gab es kleine Kritikpunkte. Im Nachhinein waren die aber wirklich klein. Aber zum Beispiel war so ein erster kleiner Aufreger für mich, dass ich eigentlich, sobald ich angekommen war, gefragt wurde, ob ich mir ein Zimmer teilen kann. Und da war ich so, oh Gott, und meinte dann halt auch so, sorry, aber ich habe mir die Schule halt unter anderem ausgesucht, weil ich ein Einzelzimmer haben wollte. Und dann war das auch möglich. Aber es sind dann tatsächlich halt, das war auch ein Vorteil, dass ich so früh da war, die zuletzt angekommen sind, mussten dann halt in einem angrenzenden Haus, also auf dem Nachbargrundstück wohnen. Ich hatte mir das gar nicht angeguckt, aber ich habe gehört, dass es da so recht schimmelig war und der eine hatte so voll Probleme dann mit seiner Lunge bekommen und so. Also sowas, man muss mit in Indien immer mit allen rechnen, Dinge können anders kommen. Und es gab eben in dem Haus von denen gar nicht genug Platz für 12. Also sie hatten sich dann da ein bisschen überbucht. Und ja, das war ein bisschen ungünstig. Dann hieß es auch, wir könnten danach noch so lange bleiben, wie wir wollen. Und das hieß immer, ja, ihr seid jetzt part of the family und ihr seid immer willkommen. Aber es war ja kein Platz. Und dann kurz nachdem unsere Ausbildung vorbei war, ging ja die nächste schon wieder los. Und sie hatten dann aber halt immer gesagt, ja, nee, ihr könnt dann ruhig danach noch bleiben. Und dann hatte ich mir vorgenommen, noch 2 Tage zu bleiben, bevor ich weiterreise. Und dann komme ich irgendwie, waren gerade erst fertig, ich war ein bisschen am Ort, komme wieder und dann hatten sie meine ganzen Sachen zur Seite geräumt und halt gesagt, ich soll in ein anderes Zimmer ziehen. So, dann musste ich mir nämlich doch ein Zimmer teilen und dann meine ich so, aber ihr habt doch gesagt, ich kann einfach bleiben. Und dann so, aber wir haben ja Buchung. Und also es ist halt manchmal in Indien, man versteht es nicht so ganz. Ich glaube, es ist halt unhöflich zu sagen, ihr müsst jetzt gehen. Und das bringt uns dann halt einfach in unangenehme Situationen. Uns wäre es lieber, wenn man uns einfach sagt, was Sache ist, ne? Naja, wir haben uns dann ein Hostel gesucht, war letztendlich alles halb so schlimm. Und ursprünglich hatte ich auch vor, direkt 2 Monate da zu bleiben oder sogar gut 2 Monate. Ich wollte eigentlich direkt die 500-Stunden-Ausbildung machen. Ich habe dann aber gemerkt, dass das einfach zu viel gewesen wäre. Also es war schon so viel Input und mich hat es auch dann doch angestrengt, halt dieser feste Rahmen, also diese 6 Tage volles Programm von frühmorgens bis abends und immer die gleichen Gesichter, immer das gleiche Sehen. So ein bisschen hatte ich so dieses eingesperrt Gefühl. Also ich hatte dann so ein bisschen Freiheitsdrang und hatte auch das Gefühl, komm, ey, ich muss jetzt erstmal anwenden, was ich alles gelernt habe. Und die 300 Stunden kann ich dann ja immer noch machen. Also da hatte ich mir ein bisschen viel vorgenommen. Ich bin froh, dass ich da auch auf mein Gefühl gehört habe. Ich hatte nämlich diese 500 Stunden auch schon angezahlt, habe das dann auch nicht zurückbekommen. Also sie hatten es als Refund sozusagen behalten. Ich hätte das jederzeit im späteren noch einlösen können, aber die 300 Stunden Ausbildung habe ich dann eben auch gar nicht dort gemacht. Hätte ich vielleicht sogar, aber ich habe die während Covid gemacht, deswegen ging das gar nicht. Also ich muss sagen, Krishna und Sangeeta sind ganz tolle Lehrer und stecken eben auch sehr drin in der Yoga-Lehre, haben auch beide sowohl halt diese praktische Erfahrung, weil sie selbst praktizieren, als auch sehr viel Fachwissen. Also da ist man auf jeden Fall in sehr guten Händen. Meine Lehrerinnen Nisha und Deepali unterrichten sehr viel Online-Trainings. Und da ist es tatsächlich so, dass die sich vor allem oder die Hauptzielgruppe ist einfach indisch, also in den Trainings, die ich mitgemacht habe, war ich die einzige Westlerin und dadurch sind die Live-Klassenzeiten für uns einfach häufig nicht so günstig. Also natürlich je nachdem, wie dein Tagesrhythmus ist, aber für mich hatte das nicht gepasst, deswegen habe ich das dann eben immer mit Aufzeichnungen gemacht. Aber da packe ich euch auch mal die Website auf in die Shownotes. Da lohnt es sich auch immer mal zu gucken. Wenn ihr bei meinem neuen Online-Studio dabei seid, dann werdet ihr auch Nisha und Deepali kennenlernen. Auch 2 sehr ernsthafte Yoginis, die ja auch dieses beides mitbringen, die eigene Praxis und das Fachwissen. Bei Nisha noch sehr besonders eben ein sehr umfangreiches Wissen über Hormone und eben Frauengesundheit oder genauso auch Männergesundheit, Schilddrüsen-Thematiken und so weiter. Und bei Deepali das Besondere, die leitet sehr besonders Meditation und Pranayama an und das ist auch so ihr Steckenpferd, wirklich dieser spirituelle Weg. Nisha kann auch, die ist für indische Verhältnisse ein bisschen moderner, unterrichtet auch harter Flow. Aber ich mag sehr und die unterrichtet auch recht körperlich. Also ihr Fokus ist auch sowohl bei der eigenen Praxis als auch, wie sie unterrichtet, viel mehr noch auf der Asana-Praxis und bei Deepali eben auf Pranayama und Meditation. Und deswegen sind die beiden halt ein super Gespann auch für Ausbildung, weil man da eben das Komplettpaket bekommt. Es gibt noch mehr Lehrer, die ich empfehlen kann. Häufig wechseln die Schulen, an denen die sind. Also wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne melden. Ich kenne mehr Lehrer im Süden und hier in Wakala auch einige. Und tatsächlich wäre ich im Moment nicht 100%ig sicher, ob ich diesen Ort für eine Ausbildung empfehlen würde, so sehr ich mein Herz hier irgendwie verloren habe. Aber zumindest im Moment, wenn man zur Touristenhauptzeit kommt, die halt, also ich würde sagen, die Hochzeit sind Dezember, Januar. Und dann ist es einfach wirklich, finde ich, nicht gerade Yoga-Ausbildungsstimmung. Also ich sehe hier immer die Yoga-Gruppen und ich finde, das passt irgendwie gar nicht so hierher. Man hat so viel Ablenkung und ich würde mir da einen ruhigeren Ort suchen. Jetzt könnte man sagen, Rishikesh ist auch nicht gerade der ruhigste Ort und das stimmt auch. Ich hatte da die Schule, wo ich war, war etwas erhöht auf so einem Hügel. Deswegen, man war eigentlich relativ nah dran am Gewusel, aber fühlte sich weit weg. Das war echt perfekt. Also, weil man konnte dann an seinem freien Tag, an dem Sonntag, konnte man ein bisschen in den Trubel sich begeben. Und sonst hat man sich da aber wirklich so ganz abgelegen gefühlt. Gute Orte wäre wahrscheinlich auch noch Mysore. Gerade wenn man sich für Ashtanga-Yoga interessiert, gibt es viele gute Schulen in Mysore. Viele Ausbildungen werden auch in Goa angeboten. Da ist es natürlich so easy peasy. Man kann mit Bikini rumlaufen und so weiter. Ich muss sagen, für mich hat ein Großteil von Goa einfach nicht mehr so wahnsinnig viel mit Indien zu tun. Also ich denke, ja, dann kann man wahrscheinlich auch nach Bali oder so. Vielleicht erleben das andere auch anders, aber ich bin einfach kein großer Goa-Fan. Aber Goa ist ja, was viele nicht wissen, ein ganzer Staat. Also da gibt es natürlich verschiedenste Orte. Es mag da auch tolle Orte geben. Ansonsten bietet sich natürlich auch der Norden an, eben Rishikesh oder Dharamsala. Ja, gibt's natürlich diverse Möglichkeiten in diesem riesengroßen Land. Wo ich gerade schon den Dresscode angesprochen habe. Und da komme ich jetzt nochmal auch aufs Shivananda Ashram zu sprechen. Das hatte ich ja in der letzten Folge schon angekündigt. Ich war ja im Shivananda Ashram und am Ende meines Aufenthalts fing dort eine Yoga-Lehrerausbildung an. Und das war richtig toll, dass ich dadurch jetzt auch noch Einblicke da rein bekommen habe. Und das wäre natürlich nochmal eine Ausbildung der völlig anderen Art. Da taucht man dann halt wirklich in so ein Ashram-Leben ein, wo ich gerade das Wort Ashram benutze. Damit ist auch Vorsicht geboten. Also zum Beispiel hier in Varkala gibt es auch ein Ashram. Und als ich das auf der Karte irgendwie bei Maps gesehen hatte, dachte ich, ach krass, okay. Und dachte auch so, oh, das ist ja mittendrin im Gewusel. Das ist ja ein Ding. Und dann bin ich mir das mal angucken gegangen, habe da auch mal eine Yoga-Klasse mitgemacht. Und nach allem, was ich so rausbekommen habe, ist es eine stinknormale Yogaschule, wo halt Teacher-Trainings gemacht werden, Drop-in-Klassen unterrichtet werden. Und ich konnte da keinen Unterschied zu anderen Yogaschulen feststellen. Also dann, ja, was ist die Definition von Ashram? Man kann jetzt sagen, Ashram ist ein spiritueller Ort, an dem eben Yoga-Praktiken vermittelt und geübt werden. Für mich ist aber auch, geht damit einher, dass eben dort auch wirklich Menschen leben und dass es eben kein Ort ist, der als Vordergrund Business hat. Also auch im Shivananda Ashram, die Preise sind ja recht günstig. Dann gibt es eben dieses Karma-Yogi-Prinzip, freiwillige Helfer vor Ort. Also es ist nicht in erster Linie ein Wirtschaftsunternehmen, wobei die Grenzen sicherlich immer schwimmend sind, sagt man das. Und ja, ein spezielles Thema, aber einfach zum im Kopf behalten, nicht überall, wo Ashram draufsteht, ist auch vielleicht das, was man sich unter Ashram vorstellt, drin. Und meines Wissens nach gibt es nicht viele, aus meinen Augen, richtige, in Anführungsstrichen, Ashrams, die halt auch Yoga-Lehrerausbildung anbieten. Aber das Shivananda Ashram tut das. Ich komme noch auf den Dresscode, aber vielleicht erst nochmal, was für so eine Ausbildung in einem Ashram stechen würde. Natürlich auch, dass man halt wirklich voll und ganz in so ein Yogi-Lifestyle eintaucht und das wahrscheinlich sogar noch intensiver, als es jetzt auch bei mir der Fall war, weil es natürlich einfach viel, viel mehr Menschen sind, auch das sehr besonders jetzt in der Ausbildung, die ich da gesehen habe. Das waren bestimmt auch schon so 60, 80 Leute und ich habe gehört, dass es nur ein Drittel der Leute ist wie sonst. Also das können auch mal weit über 100 oder um die 200 Leute sein. Und das ist dann natürlich ein bisschen weniger persönlich, aber ich habe mit Leuten gesprochen, die auch dort die Ausbildung gemacht haben und die haben alle sehr davon geschwärmt und meinten, dass das eben eine wahnsinnig besondere Erfahrung ist in so einer großen Gruppe, dass man total zusammenschweißt, dass es eben was ganz Besonderes ist, jeden Tag mit 200 Leuten Asanas, Pranayama, Meditation zu üben, in so einer großen Gruppe da durchzugehen. Es ist sehr, sehr streng, was ich gehört habe, also wirklich sehr, sehr streng. Ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass ich die Regeln jetzt gar nicht so krass fand für mich als Yoga-Vacation-Guest, aber es weht wohl ein bisschen anderer Wind, wenn man in der Ausbildung ist. Also ein bisschen Gossip habe ich mitbekommen, dass wohl es irgendwie junge Männer gab, die dann heimlich geraucht haben und dann wären der Leiter des Instituts und eine freiwillige Helferin irgendwie nachts da in den Schlafsaal und hätten deren Rucksäcke durchwühlt und haben Zigaretten gefunden und hätten die dann nachts rausgeschmissen. Es ist Gossip, ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt, aber häufig, wenn man so Sachen hört, ist ja ein bisschen Wahrheit dran. Und man soll 100% teilnehmen, also es gibt kein, auch heute fühle ich mich aber nicht, ich bin müde, ich habe meine Tage oder so, sondern es wird 100% Anwesenheit erwartet. Ich habe auch gehört, dass man wohl, dass alle im Schlafsaal schlafen, also es gibt wohl nicht die Möglichkeit, Einzelzimmer gibt es ja sowieso nicht im Ashram, es gibt aber sonst ja die Möglichkeit auf Zweibettzimmer. Ich habe gehört, dass es zumindest hier in dem Ashram in Kerala alle im Schlafsaal schlafen. Ich glaube, es ist auch ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, dass alle eben gleich sind. Man bekommt auch, da war ich jetzt dabei, wo die eben sozusagen initiiert wurden, da haben alle zwei Paar Uniformen bekommen. Das kennst du vielleicht auch, wenn du schon mal so Bilder von Shivananda-Yogis gesehen hast. Weiße Hose, gelbes T-Shirt. Und das ist eben einmal einfach, weil es dem Dresscode dort entspricht. Also der Dresscode ist lange Hosen, also Knie sollen müssen bedeckt sein, weite Kleidung, Schultern bedeckt, Bauch bedeckt. Und dann eben aber auch diese entsprechenden Farben und eben dieses alle sind gleich. Und auch wenn eben Menschen aus sozial schwächeren Familien oder mit sozial schwachem Hintergrund teilnehmen. Alle haben eben das Gleiche an. In den Asana-Klassen dürfen sie wohl normal tragen, was sie sonst auch tragen würden, aber zu allem anderen, zu den Satsangs, zu den Theorieklassen tragen eben alle diese Uniform. Genau, und das ist doch jetzt ein guter Moment, um auf die Kleidung einzugehen. Ich hatte dann, als ich aus dem Ashram gekommen bin und hier nach Wakala kam, einen kleinen Kulturschock, als ich hier die Ladies mit ihren Hotpants und farblich dazu passenden Top gesehen habe, dachte ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil es halt wirklich sehr betont wurde im Ashram. Und das ist natürlich einmal diese Kleiderordnung mit dem Respekt vor der indischen Kultur zu tun hat, weil man hier eben einfach nicht so nackig rumläuft, aber auch halt einen spirituellen Hintergrund hat. Ich glaube, ich hatte das auch schon in meiner Folge erwähnt, in der ich darüber spreche, dass ich keine Leggings mehr trage, dass es eben eigentlich für die Praxis nicht sehr förderlich ist, Polyesterfasern zu tragen und auch nicht diese enge Kleidung. Also unser energetischer Körper, der geht ja über unsere Haut durchaus hinaus. Und gerade wenn wir eben nicht Yoga als Sport und Gymnastik oder Aerobic üben, sondern wirklich als spirituelle Praxis, dann sind Naturfasern und weite Kleidung einfach förderlicher, weil wir arbeiten mit Prana und unsere Haut atmet auch, ne? Also wir atmen ja nicht nur durch die Nase, sondern auch unsere Haut atmet. Und wenn dann eben direkt auf der Oberfläche der Haut so ein Plastik drüber klebt, dann ist das einfach nicht gerade förderlich. In meiner Ausbildung damals durften wir tatsächlich auch enge Kleidung tragen. Da meinte der Lehrer, dass es halt für eine Ausbildung durchaus auch Vorzüge hat, weil er eben sehr, sehr gut unsere Ausrichtung sehen kann. Halt wirklich die Knochen und so. Ihm war die korrekte Ausrichtung in Asanas sehr wichtig. Das ist auch nicht immer der Fall. Er hatte auch einen Iyengar-Yoga-Hintergrund. Und da geht's ja auch viel um die korrekte Ausrichtung. Im Ashram habe ich mir sagen lassen von Leuten, die die Ausbildung gemacht haben, wenn einem jetzt diese korrekte Ausrichtung wahnsinnig wichtig ist, sei es vielleicht nicht die allerbeste Ausbildung, aber was eben diese Selbsterfahrung und auch die Philosophie angeht, ist es, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr gute Ausbildung. Man hat da viel Chanting, das habe ich ja schon erwähnt, dass man viel Chanting, Singen übt. Und das ist auch in der Ausbildung so. Also dort hat man, glaube ich, zwei Theorieklassen am Tag. Die eine ist immer, oder das wechselt, glaube ich, jeden Tag. Also die eine ist so eine allgemeine Theorie und die andere wechselt, glaube ich, täglich zwischen Bhagavad Gita und Chanting hin und her. Also wirklich ein großer Fokus auch auf die Bhagavad Gita. Das ist auch nicht unbedingt in jeder Ausbildung so. Und mir war die Wichtigkeit zugegebenermaßen vor 6 Jahren auch noch nicht so wichtig. Aber wenn man dann länger auf dem Yoga-Weg ist, dann wird einem immer bewusster, was das für ein wichtiges Buch ist und wie viel man daraus ziehen und lernen kann. Also kann sicherlich auch nicht schaden, da sich schon zum Beginn etwas tiefer zu beschäftigen. Was ich auch besonders finde an der Ausbildung im Ashram, dass eben ganz klar ist, in welcher Tradition man lernt. Man muss sagen, im modernen Yoga hat es häufig gar nicht mehr so viel Raum. Da fragen sich viele immer nur, welcher Yoga-Stil soll es sein? Also wenn man sagt, ich will eine Ashtanga-Ausbildung oder Vinyasa oder Hatha-Yoga-Ausbildung machen, dann meint man damit meistens den Yoga-Stil, in welchem Stil man eben die Asanas ausführt. Aber eigentlich spielt auch eine große Rolle, in welcher Tradition gelernt wird. Und viele Schulen sind da eben nicht ganz so klar. Und wenn du im Ashram bist, dann ist eben vollkommen klar, in welcher Tradition du unterwegs bist. Du hast auch Möglichkeiten dadurch, also gerade im Shivananda Ashram, wenn man dort gelernt hat, dann kann man eben auch freiwilliger Helfer dort sein, falls einen das interessiert, eben mal für mehrere Monate in einem Ashram zu leben, kann man das auch. Das kann man auch ohne die Ausbildung machen, aber dann darf man eben nicht dort unterrichten. Dann kriegt man als Karma-Yoga putzen oder kochen. Und wenn du dort deine Yoga-Ausbildung gemacht hast, dann kannst du eben auch dort unterrichten. Und ich muss sagen, als ich dort war, hätte ich große Lust gehabt zu unterrichten. Man muss sagen, diese Shivananda-Reihe ist dann letztendlich auch relativ leicht. Also wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat. Also man muss nicht so viel Varianten und so weiter können. Ich finde, das hat man relativ schnell drauf. Das ist nochmal was anderes, als wenn man eben ganz freie Klasse unterrichtet. Und ich hätte auch so Lust gehabt, da rumzulaufen und die Leute zu assistieren, weil da waren einfach so viele Menschen. Und das hätte mir richtig Freude gemacht. Und als ich jetzt die ganzen Leute dann da gesehen habe, wie die anfingen, ich muss sagen, ich war kurz davor, da zu bleiben und zu sagen, ja, ich mache jetzt auch nochmal einen Monat mit. Heutzutage würde ich mir das auch zutrauen mit 4 Wochen im Schlafsaal und so weiter, weil ich einfach weiß, dass ich mich da in diesen Ashram-Rhythmus sehr gut reingeben kann. Das wäre auf jeden Fall nach wie vor immer noch herausfordernd für mich. Aber ich würde mir das zutrauen und wäre auch richtig neugierig auf diese Erfahrung, als ich da bei dieser Einführung sozusagen dabei war. Das hat ja stattgefunden in der großen Shiva Hall, eben vor allen Leuten. Man hat auch richtig gemerkt, was für einen hohen Stellenwert diese Ausbildung auch im Ashram genießt. Also man wird richtig zelebriert als Neuankömmling, als neuer Student. Und dann wurde da eben jeder einzeln nach vorne gerufen. Es gab so eine kleine Zeremonie. Sie haben ihre Uniform bekommen. Und jeder hat sich auch einmal kurz vorgestellt und gesagt, warum er da ist. Und das war so schön. Also mir ist das Herz aufgegangen. Ich freue mich halt immer so zu hören, wenn Leute sich auf diesen Yoga-Weg begeben. Und auch wieder diese akzeptierende Stimmung. Also da waren wirklich ganz junge Hühner, die super aufgeregt waren, vor so vielen Leuten zu sprechen, die vielleicht auch ganz unsicher waren im Englisch. Und dann hieß es einfach nur, hello, my name is sowieso, I'm here because I love yoga. Und sind wieder gegangen und es wurde applaudiert. Und dann gab es andere, die haben 10 Minuten ihre Lebensgeschichte erzählt und erzählt, wie sehr ihnen Yoga schon geholfen hat. Es war auch sehr bewegend, weil da viele waren, die schon ganz, ganz lange davon träumen, das zu machen und jetzt sich endlich diesen Wunsch erfüllen können. Es waren viele dabei, die schon einen ganz engen Bezug auch zum Ashram haben. Es war jung, alt, überwiegend Inder, aber auch ein paar Europäer, Amerikaner, wie auch immer. Und ja, das war ganz bewegend und berührend zu sehen. Dann fand ich auch so schön, dass die Ausbildung auch wirklich, es wird sich sehr bemüht, sie allen zugänglich zu machen. Also Es gab verschiedene Übersetzer, ein für Hindi, ein für Malayalam, die Sprache, die man hier in Kerala spricht, und ein für Tamil, die Sprache, die man in Tamil Nadu spricht. Und das war auch süß, weil manche haben dann eben auch auf ihrer Muttersprache die Vorstellung gemacht und dann wurde übersetzt. Und die Übersetzer sind dann eben auch dabei in den Theorieklassen. Das fand ich irgendwie, ja, ging mir irgendwie auch ans Herz, dass es halt da auch diese Freiwilligen gibt, die diese ganze Zeit der Ausbildung eben dort sind, um zu übersetzen. Gleichzeitig, man bekommt ja auch super viel, also dadurch ist man dann halt auch kostenfrei in diesen Klassen dabei. Und eben, dass es so niedrigschwellig gemacht wird und sehr inkludierend, das war richtig schön. Ich weiß nicht, ob man es hört hier draußen. Hier findet im Moment eine Sound-Healing-Ausbildung statt und gerade scheint eine Session zu sein. Man hört da ein bisschen was draußen. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Ja, also so viel dazu. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz besondere Erfahrung. So eine Ausbildung im Ashram, wenn du denkst, das ist mir vielleicht doch zu krass oder spricht mich nicht so an, ich möchte lieber eine andere Yogaschule, dann, ja, ich würde sagen, man muss auf jeden Fall offen sein und mit Überraschungen rechnen. Es ist leider auch so, dass nicht jede super Schule oder nicht jeder toller Lehrer hier unbedingt eine Website hat. Also Websites sind hier irgendwie nicht so hoch angesehen. Also häufig wird einem, wenn man eine Empfehlung bekommt, bekommt man einfach eine Telefonnummer. Und man sieht nicht immer Bilder davon, wie die Unterkunft aussieht. Da haben wir so einen anderen Erwartung und einen anderen Standard. Bei uns ist immer, muss immer alles so super perfekt sein und wir wollen den genau zeigen. So sieht's aus, das wird dich erwarten. Aber das ist hier einfach in den seltensten Fällen so, würde ich sagen. Das ist alles immer nicht so, ja, super transparent und super perfekt vorbereitet. Und das heißt auch eben nicht, also wenn das jetzt die super perfekte Website ist, muss es nicht unbedingt heißen, dass es die perfektesten Lehrer sind. Also eine gute Sache ist, wenn man auf Empfehlungen zurückgreifen kann, dann finde ich durchaus auch die Bewertungen bei Google. Wenn da nur 5 sind, kann man vielleicht nicht so viel drauf geben, aber wenn da seitenweise wahnsinnig gute Bewertungen sind oder man sich auch ein bisschen die Inhalte durchliest, ich habe immer das Gefühl, da bekommt man schon einigermaßen Eindruck. Wenn es um die Unterkünfte geht, da kann man sich immer nicht so sicher sein, weil die werden sich sicherlich seit der Empfehlung von vor einem Jahr auch verändert haben. Also da ist, glaube ich, ein bisschen Flexibilität auf jeden Fall gefragt. Um noch ein bisschen vielleicht die Schattenseiten auch aufzuzeigen, ohne dass ich dir das ausreden möchte, aber einfach um ein realistisches Bild wiederzugeben von dem, was ich einfach schon so für Stories hier mitbekommen habe. Ich erinnere mich an einen Italiener war er, glaube ich, den ich hier mal getroffen hatte. Das war auch in Wakala. Und er kam in eine Yogastunde von meinem guten Freund Ramesh und ist dann jeden Morgen gekommen. Und wir waren auch häufiger dann in einer Gruppe irgendwie noch Chai trinken. Und er hat immer so viele Fragen uns eingestellt. Wir waren so eine Gruppe halt von Leuten, die schon lange Yoga machen. Und er kam gerade aus Thailand, hatte da sein erstes Teacher-Training gemacht. Nochmal, falls ihr das nicht bewusst ist, meistens dieses erste Yoga-Teacher-Training ist eine 200-Stunden-Ausbildung, so nennt man das meistens, wenn du es eben nach Yoga Alliance machst. Und das hatte er gemacht und war ganz begeistert und dachte dann, yes, ich will ins Ursprungsland, das Yoga, ich mache jetzt direkt meine 300-Stunden-Ausbildung und ist eben hier total spontan nach Indien, hatte sich bei einer Ausbildung, bei einer Schule angemeldet, hatte schon bezahlt und kommt hierher. Und ich hatte eben noch kennengelernt, bevor diese Ausbildung anfing. Und er war wirklich Feuer und Flamme, hat 10.000 Fragen gestellt. Man hat so richtig gemerkt, wie dieses Yoga-Feuer in ihm brennt. Und dann hat eben seine Ausbildung angefangen. Ich habe ihn nicht mehr so oft gesehen. Und irgendwann habe ich ihn dann getroffen und er sah ganz betrübt aus. Und wir sind ins Gespräch gekommen und von diesem Feuer war wirklich gar nichts mehr zu spüren. Und er hat mir ein bisschen erzählt von der Schule, bei der er gelandet ist. Und er war total enttäuscht, weil er sich total verarscht gefühlt hat. Die hatten eben nicht genügend Leute für die 300-Stunden-Ausbildung und haben ihn dann einfach in die 200-Stunden-Ausbildung gesteckt, aber ohne das ihm eben transparent zu sagen, sondern er hat das dann einfach so mitbekommen, so, hä, die sind hier alle für die 200 Stunden. Und dann wurden halt auch diese Basics in der Theorie erklärt, die er schon wusste. Und dann hat er das angesprochen und dann hieß es, ja, du bist noch nicht so weit. Wir haben gemerkt, dein Wissen reicht noch nicht. Du musst jetzt nochmal die 200 Stunden Ausbildung machen. Du bekommst dann aber trotzdem das Zertifikat für die 300 Stunden Ausbildung. Und das hat ihm halt nicht gefallen. Und dann meinte er, dass er das nicht möchte und wollte gehen, aber sie haben ihm eben nicht das Geld zurückgegeben. Also ja, der war richtig enttäuscht, halt auch gerade. Das ist ja häufig auch, worüber ich mit Valentin gesprochen habe, mit Konkurrenz unter Yoga-Lehrenden, dass man so begeistert von Yoga ist und man hört auch von den yogischen Werten und Ethik und so weiter. Und dann denkt man, ah ja, Yogis, denen kann man total vertrauen und so. Und das ist so eine Bubble, wo sich alle lieb haben und alles gut ist. Und dann ist seine Bubble ist dann da zerplatzt. Und er war wirklich ganz enttäuscht und hat auch alles so hinterfragt. Und das hat mir richtig doll auch leid getan. Ich habe dann versucht, ihm das wieder so ein bisschen in seinem Kopf zurechtzurücken. Aber ich glaube, der musste da erstmal das verarbeiten. Und er hat dann halt die Ausbildung abgebrochen, ohne zu wissen, ob er sein Geld jemals wiedersehen wird. Und dann war noch eine andere Anekdote während meiner Panchakarma-Kur, der Ayurveda-Kur, von der ich hier ja auch im Podcast berichtet habe, letztes Jahr, als ich hier war. Da hatte ich ja auch dort eben gewohnt und den einen Morgen saß da eine junge Frau am Tisch, die ich noch nicht kannte. Und ich habe mich dazugesetzt und wir kamen ins Gespräch und sie erzählte mir, ja, sie hat gerade ihre Ausbildung abgeschlossen und sie hat da so schlechte Erfahrungen gemacht und ihr geht's nicht gut. Und dann hätte sie irgendwie diesen Arzt von der Ayurveda-Klinik kennengelernt und er hätte gesagt, ja, komm zu uns, hier kannst du wohnen, hier bist du sicher und kannst dich erstmal ein bisschen ausruhen, alles verarbeiten. Und dann habe ich nachgefragt und sie hat eben einen sexuellen Übergriff erlebt. Jetzt ist nicht das Allerschlimmste passiert, aber es hat auf jeden Fall gereicht, um sie aus der Bahn zu werfen. Ein Yogalehrer, mit dem hat sie sich halt so ein bisschen angefreundet und dann hat er sie gefragt, ob sie mit ihm an den Strand fahren würde zum Sonnenuntergang. Und dann ist er eher näher gekommen und sie wollte das eben gar nicht. Sie hatte das überhaupt nicht so eingeschätzt, dass das jetzt in die Richtung geht. Für sie war er der Lehrer, für ihn war es wohl eher ein Date. Und sie konnte ihn dann abwehren, aber auf jeden Fall wurde da eine Grenze für sie ganz, ganz klar überschritten. Und auch das war, glaube ich, für sie ein ganz traumatisches Erlebnis, gerade im Yoga, wo man eigentlich denkt, man kann den Lehrern vertrauen. Und auch das, ich will überhaupt keine Angst verbreiten, aber ich finde einfach immer wichtig, dass man sich bewusst ist, dass man sich hier in ein Land begibt, wo die Rolle der Frau eine sehr andere ist als bei uns, wo Frauen in der Regel nicht so freizügig rumlaufen und so weiter, wo Frauen auch eben eher erst in der Ehe, also nach der Hochzeit, Sex haben mit ihrem Mann. Und das natürlich schon hier, man weiß, dass wir das im Westen ein bisschen anders handhaben. Und vollkommen selbstverständlich heißt das nicht, dass sie ein Recht haben, uns näher zu kommen. Aber es ist einfach für viele Inder etwas verwirrend. Gerade wenn es dann ein junger Inder ist, der halt ja dieses Zertifikat, weiß ich woher, bekommen hat, der dann in einen touristischen Ort kommt, der noch nicht viel Kontakt mit Westlerinnen hatte. Und dann sieht er, wie wir uns freizügig kleiden und wie wir mit Männern halt total frei umgehen, wie man sich vielleicht drückt und knuddelt oder so. Das ist sehr verwirrend und selbstverständlich haben die vollkommen absolut kein Recht, uns deswegen gegen unseren Willen näher zu kommen. Aber man kann das, finde ich, einfach ja im Hinterkopf behalten, wo man hier ist und einfach ein bisschen vorsichtig sein im Umgang mit indischen Männern. Und gleichzeitig, es gibt so viele ganz, ganz tolle Männer hier, ne? Ich habe viele männliche indische Freunde, die noch nie irgendeine Grenze überschritten haben. Und ich habe eben viele männliche Yoga-Lehrer, die auch, ich habe das noch nie erlebt, zum Glück, also das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, von einem Yoga-Lehrer in irgendeiner Art und Weise da falsch oder übergriffig behandelt worden zu sein. Ich habe diese Geschichten nur gehört. Und wenn ich eben hier in Varkala sehe, wie sich viele, die hier Teacher-Trainings machen, kleiden, das ist schon krass. Also Ja, eben, es ist wirklich so gut wie nackt, halt so fast wie im Bikini. Und hier hat man dann das Gefühl, man ist hier in so einer Bubble, wo man das Gefühl hat, man kann das machen. Aber wenn man sich hier mal wegbewegt, also jetzt zum Beispiel da, wo das Ashram war, wenn wir aus dem Ashram rausgegangen sind, das wurde uns auch immer ganz klar gesagt, wir sind hier in einem Dorf, hier sind Dorfbewohner und bitte kleidet euch respektvoll. Und ich habe es auch erlebt an dem einen Tag, an dem wir Ausgang hatten, da waren wir da bei dem See und die eine hatte sich die Hose ziemlich weit hochgekrempelt, um eben mit den Beinen ins Wasser zu gehen. Und dann sind wir vom See zurückgelaufen und sie hatte vergessen, die Hose wieder runterzukrempeln. Die ist richtig angeschimpft worden von einer älteren Dame. Man hat die Worte nicht verstanden, aber Gestiken und Tonfall waren auf jeden Fall sehr deutlich, dass sie bitte sich die Beine bedeckt. Und auch eine andere, die hatte halt ja die Schultern nicht ganz frei, aber eben auch nicht ganz bedeckt. Auch die hat recht deutliche Zeichen von Dorfbewohnern bekommen, dass sie nicht so freizügig rumlaufen sollte. Also auch wenn man dann in so einem touristischen Ort ist, es ist schon ein paar Meter weiter, sieht die Welt ganz anders aus. Und es kommen eben die Menschen, die in den angrenzenden Dörfern wohnen, kommen dann mal hierher, haben das noch nie gesehen. Und das kann einfach sehr überfordernd sein. Deswegen gerade auch, wenn man vielleicht alleine unterwegs ist und so. Ich würde immer sagen, es ist jetzt auch nicht so schlimm, was eine Weile, es ist ehrlich gesagt total angenehm, bei den Temperaturen weite Stoffhosen zu tragen. Und mich hat es auch ein bisschen Gewöhnung gekostet, so normale T-Shirts zu tragen, weil wir, wenn wir schwitzen, irgendwie immer eher so nackig sein wollen. Aber auch da gewöhnt man sich total dran. Also mir ist es lieber, ein bisschen bedeckter zu sein und da nichts zu riskieren und eben auch irgendwie ja diesen Respekt vor dem Land zu zeigen. Und ich habe auch das Gefühl, eben ich habe auch immer so ein Tuch dabei. Die Inderin, die haben auch meistens so ein Tuch, womit sie sich so um die Schultern. Und da habe ich den Eindruck, wird man dann auch respektvoller behandelt. Genau, das noch auch, finde ich, als Hintergrund vielleicht ganz gut zu wissen. Gerade wahrscheinlich in Goa geht's noch mal lockerer zu als hier. Aber da kann einfach jeder für sich gucken, was für ein Outfit er einpackt oder sie für, übrigens für Männer auch, ne? Also ich sehe ja auch Männer, die machen Yoga in einer Badehose. Ja, frage ich mich auch immer, muss das unbedingt sein? Und auch ja noch ein Hintergrund, dass es einfach ablenkt, die anderen, ne? Und wir wollen ja beim Yoga auf uns fokussiert sein und nicht ständig gucken, oh ja, der hat ja ein krasses Sixpack oder die hat ja einen knackigen Hintern. Ne, das hat auch was damit zu tun, die anderen nicht abzulenken. Ja, lass mich gerne wissen. Ich habe das Gefühl, das ist immer so ein umstrittenes Thema. Ich höre auch immer wieder die Einstellung, eine Frau sollte überall halt sich so verhalten können, wie sie möchte. Lass mich gerne wissen, was du dazu denkst. Ich finde immer, sich bewusst zu sein über den kulturellen Hintergrund und sich anzupassen, ist für mich ein Zeichen des Respekts, weil ich muss ja auch nicht hierher kommen, ne? Also wenn ich mich so verhalten will wie zu Hause, dann kann ich ja auch zu Hause bleiben, um es mal so ganz deutlich zu sagen. Ja, jetzt bin ich gut ins Plaudern gekommen, schon wieder ganz schön viel Zeit vergangen, wie es immer so ist. Yoga und Indien, wenn dann noch beide Themen zusammenkommen, dann bin ich schwer zu bremsen. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas Wichtiges vergessen habe. Also vielleicht einfach ein kleines Fazit. Ich bin natürlich großer Fan davon und auch bei allen kritischen Dingen, die ich jetzt geäußert habe, bin ich totaler Befürworter für eine Yoga-Ausbildung in Indien, weil man eben hier vor Ort einfach nochmal alles ganz anders erlebt und auch in diesen Ausbildungen, man wird meistens auch wirklich einiges von der Kultur mitbekommen. In der Regel werden auch irgendwie Ausflüge gemacht und man kann sich ziemlich sicher sein, dass es irgendwelche hinduistischen Feiertage in der Zeit gibt, die sicherlich dann auch nochmal besonders zelebriert werden, wo vielleicht Priester kommen. Das war bei mir auch so, dass wir Feiertage hatten und dann kommen Priester und machen eine Puja oder eine Homa. Zeremonien, dass ich finde es unheimlich bereichernd, eben diese Kultur auch wirklich am eigenen Leib zu erfahren, wenn man auf diesem Yoga-Weg ist. Gleichzeitig ist es auch immer wieder herausfordernd oder kann herausfordernd sein. Es kann eben immer sein, dass irgendwas ganz anders kommt, als man vielleicht dachte. Es gibt ja auch immer mehr, glaube ich, Westler oder Europäer, die hier Ausbildung anbieten. Auch da denke ich dann so ein bisschen, wo ist dann da der Sinn? Also ich würde immer, wenn ich hier eine Ausbildung mache, auch von indischen Lehrern lernen, weil es mir eben auch darum geht, mein Geld zu den Indern zu bringen. Irgendwie habe ich mal das Gefühl, es schließt den Kreis. Wenn ich mit Yoga Geld verdiene, dann bringe ich es gerne hier in dieses Land zurück. Und falls ich jemals ausbilden sollte, dann würde ich das, denke ich, auch nicht in Indien machen. Also wenn ich Leute nach Indien bringe, dann wäre das immer, um eben meine indischen Lehrer hier vor Ort auch zu unterstützen. Ja, also es ist ein bisschen Vorsicht geboten. Ich habe das Gefühl, wenn man auf sein Herz und seine Intuition hört und vielleicht noch ein paar Rezensionen oder Empfehlungen dazukommen, dann lass dich ruhig auf dieses Abenteuer ein. Und dann wäre ich sehr gespannt, was du da für Erfahrungen machst. So, wie schon gesagt, die Anmeldung ist jetzt möglich für die Make Yoga Your Lifestyle Community, für alle, die tiefer ins Yoga tauchen wollen, die sich dafür interessieren, Yoga ganzheitlich zu leben, selbstverständlich praktizieren auf der Matte, aber eben auch dazu ein bisschen theoretischen Hintergrund, Philosophie und eben als besonderes Highlight auch meine Lehrerinnen aus Indien kennenlernen wollen und eine Community aus Gleichgesinnten suchen, mit der man sich auch austauschen kann. Dann sei unbedingt dabei. Ich freue mich sehr. Auch da findest du den Link zur Anmeldung und weitere Infos in der Podcast-Beschreibung. In diesem Sinne, bei mir wird es Zeit für entweder kalte Dusche oder Meer und eine Kokosnuss. Und ich melde mich, denke ich, dann wieder aus Deutschland in 2 Wochen. Alles Liebe für dich und Namaste.